Liebe Genossinnen und Genossen, mein Name ist Sebastian Boldorf. Den Schwerpunkt meiner politischen Arbeit habe ich in der SDJ. In erster Linie bin ich aber heute auf diese Tagung von Hermann als ein Praktiker in der Arbeit mit Geflüchteten eingeladen worden. Ich bin beschäftigt bei der Stadt Wuppertal in der Flüchtlingssozialarbeit. Vielleicht noch als kleine Vormerkung, in Wuppertal haben wir eine Besonderheit, und zwar sind dort alle Behörden, die direkt in direktem Kontakt mit Geflüchteten sind, in einer Verwaltungseinheit. Das heißt, auch ich selber sitze in einer Verwaltungseinheit mit der Ausländerbehörde, mit dem Sozialamt etc. Das gibt auch auf jeden Fall mal spannende Einblicke, die, ich glaube mal, ein Kommunist, ein Sozialist ansonsten eigentlich gar nicht haben möchte. Im ersten Teil mag ich zunächst einen Überblick geben, mit welchen besonderen und allgemeinen Hürden Flüchtende in der Kommune konfrontiert sind. Im zweiten Teil werde ich das von der Bundesregierung bereits beschlossene und noch vor der Sommerpause vom Bundestag zu verabschiedende Integrationsgesetz einer Untersuchung unterziehen und hier vor allem der Frage nachgehen, welches Verständnis von Integration dieses beinhaltet. Doch zunächst zur Problemstellung. Auch dem Willkommenssommer 2015 und die massenhafte Mobilisierung des Ehrenamts durch die Bundeskanzlerin folgten mehrere beispiellose Asylrechtseinschränkungen. Durch die neue deutsche Abschottungspolitik, die Schließung europäischer Grenzen und den Türkei-EU-Deal wurden die Zahlen der Flüchtenden nach EU-Europa drastisch gesenkt. Diese verhältnismäßige Ruhe momentan ist allerdings trügerisch. Vielmehr steht nun eine neue Phase bevor. Die des Umgangs mit über 1 Million Geflüchteten innerhalb der Bundesrepublik. Und hier liegt die Verantwortung, neben dem umständlichen Abarbeiten von Asylanträgen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, vor allem auf den Städten, Kreisen und Gemeinden. Also dort, wo sich die Geflüchteten aufhalten und ein neues Leben aufbauen wollen. Wenn ich von Flüchtlingspolitik im kommunalen Raum spreche, klammere ich automatisch einzelne Gruppen Geflüchteter aus. Durch das im Oktober letzten Jahres beschlossene Asylpaket 1 wurde der Verbleib von Flüchtenden aus angeblich sicheren Herkunftsstaaten in Landesaufnahmeeinrichtungen geregelt. Das Asylpaket 2 vom Februar dieses Jahres ging noch einen Schritt weiter und legalisierte sogenannte besondere Aufnahmeeinrichtungen. Das bedeutet, dass alle Flüchtenden aus diesen sicheren Herkunftsstaaten bis zum Abschluss des Asylverfahrens in extra Unterkünften ausharren müssen. Ohne Kontakt nach draußen, ohne Beschulung der Kinder. Durch die Verkürzung ihrer Asylverfahren auf bis zu eine Woche wird jegliche Chance auf eine seriöse Rechtsberatung genommen. Das Recht auf individuelle Prüfung der Fluchtgründe ist damit faktisch ausgehebelt. Zur Erinnerung, als sichere Herkunftsstaaten definiert die Bundesrepublik 11 bei weitem nicht diskriminierungsfreie und sozialgerechte Staaten. Im Balkan sind das die Länder Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, Montenegro und Serbien, die beiden westafrikanischen Staaten Ghana und Senegal und die Region des Maghreb. Das sind Algerien, Marokko und Tunesien. Anhand von 5 Komplexen skizziere ich die relevantesten Themenfelder, die meines Erachtens der Integration von Flüchtenden in der Kommune förderlich seien. Dabei zeige ich auf, an welchen Stellen rechtliche Grenzen und behördliche Willkür dem entgegenstehen. Der erste Komplex ist der Komplex Wohnen. Zentrale Frage für jede Kommune, der Flüchtende zugewiesen werden, ist die Unterbringung dieser. Geregelt wird sie durch Landesgesetzgebung, die den Kommunen wiederum weitgehende Freiheiten einräumt. Das Flüchtlingsaufnahmegesetz des Landes NRW beispielsweise beinhaltet keinerlei nähere Regelungen für die Städte und Gemeinden. Das führt dazu, dass der überwiegende Teil geflüchteter Menschen nach der Zuweisung in sogenannten Gemeinschaftsunterkünften untergebracht wird. Gemeinschaftsunterkünfte, egal ob das nun Wohnheime, Containerdörfer oder Turnhallen sind, isolieren Geflüchtete von der restlichen Stadtgesellschaft. Das Bewohnen von Gemeinschaftsunterkünften stigmatisiert, vereinsamt, bevormundet und behindert den Kontakt zu Nachbarn. Außerdem befördert die Aufkündigung zentraler Bestandteile der Privatsphäre Konflikte innerhalb der Heimbewohnerinnen und hemmt die eigenständige Lebensführung. Dem entgegen steht das Konzept einer dezentralen Unterbringung in angemieteten Wohneinheiten über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Allerdings erfordert diese Strategie Wohnraum, der von der Kommune angemietet werden kann, und vor allem den Willen, diesen auch zu akquirieren. Zu guter Letzt steht die Entscheidung aus, wie lange Geflüchtete in diesen Einrichtungen verweilen müssen. Zumindest in NRW besteht rein rechtlich die Möglichkeit, ab dem Tag der Zuweisung in die Kommune die privatrechtliche Anmietung von privatem Wohnraum zu genehmigen. Kriterien und Beschränkungen dafür liegen in kommunaler Verantwortung. Bei Erlaubnis orientiert sich die Wohnungssuche dann zumeist an den Angemessenheitsregeln der normalen Sozialämter und Jobcenter. Ob dies geschieht und wenn ja, welche Unterstützung dem wohnungssuchenden Geflüchteten zuteil wird, ist eine politische Entscheidung. Absurd angesichts der Tatsache, dass allgemein gesagt die Übernahme von Mietkosten den Kommunalausfall deutlich weniger beanspruchen würde, als das Betreiben großer Gemeinschaftsunterkünfte mit allem Drum und Dran. In der Anmietung privaten Wohnraums besteht aber angesichts des ohnehin knappen Angebots an bezahlbarem Wohnraum eine Gefahr. Die steigende Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt durch erhöhte Flüchtlingszahlen ist ein selbstverständlicher Nährboden für rassistische Einstellungen. Zweiter Komplex: gesellschaftliche Teilhabe. Wird Integration verstanden als das Erlernen und Einfügen in gegebene kulturelle und Wertestrukturen, ist die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben zentraler Bestandteil der Integration. Jenseits institutionalisierter Partizipation ist das Engagement in Nachbarschaftsinitiativen sowie Sport- und Kulturvereinen effektivstes Instrument dafür. Die Finanzierung kommunaler Angebote wie Jugend- und Kulturzentren und Sportbegegnungsstätten wird jedoch sukzessive abgebaut. Konsequenzen sind Privatisierungen oder Schließungen. Eine Kostenerstattung für derlei Mitgliedschaften oder Ähnliches findet ausschließlich für Geflüchtete im Rahmen des sowieso kritikwürdigen Bildung- und Teilhabepaketes statt. Trotzdem unter der Einsparung kommunaler Freizeitangebote sowohl der einheimische als auch der zugewanderte Teil der Stadtgesellschaft leiden, sind sich Kommunalpolitiker nicht zu schade, Haushaltseinsparungen direkt mit den steigenden Kosten für die Flüchtlingsunterbringung zu begründen. Dritter Komplex: Spracherwerb. Die Fähigkeit, Deutsch zu sprechen, ist der Schlüssel zu nahezu allen Lebensbereichen in Deutschland. Folgerichtig ist der allererste Wunsch vom überwältigenden Teil der Flüchtenden, die Sprache zu erlernen. Doch gerade hierfür müssen riesige gesetzliche Hürden überwunden werden. In den Genuss eines sogenannten Integrationskurses, das bedeutet 600 Stunden Sprachkurs und dann nochmal 60 Stunden ein Orientierungskurs zum Thema Leben in Deutschland, kommen in erster Linie anerkannte Flüchtlinge. Diese werden zum Integrationskurs verpflichtet. Seit Oktober 2015 wird Asylbewerberinnen mit sogenannter guter Bleibeperspektive, das bedeutet, sie müssen aus den vier Herkunftsländern Eritrea, Irak, Iran oder Syrien kommen, ebenfalls das Recht zur Teilnahme eingeräumt, allerdings nur solange Plätze vorhanden sind. Prekär ist an diesen Integrationskursen im Übrigen auch die Arbeitssituation der Lehrkräfte. Die Honorarverträge regeln einen Stundenlohn von rund 20 Euro brutto. Abzüglich der Beiträge zu den Sozialversicherungen müssen viele Sprachlehrerinnen zur Finanzierung des eigenen Lebens zusätzlich mit Hartz IV aufstocken. Der Rest der Asylsuchenden muss sich mit kostenlosen, ehrenamtlichen Angeboten zufrieden geben, die erstens niemals den Umfang der Integrationskurse erreichen können und bei denen zweitens keinerlei Qualitätssicherung stattfindet. Die eigenständige Finanzierung von Sprachkursen ist ausdrücklich nicht vorgesehen. Die letzte Geldleistungskürzung im Asyl-BLG, das war jetzt zum März diesen Jahres, da wurden 10 Euro für erwachsene Menschen gekürzt, fand genau an dem Posten statt, der unter anderem die Kosten für Sprachkurse decken sollte. Vierter Komplex: Bildung, Ausbildung, Arbeit. Die Beschulung von Flüchtlingskindern ist nicht nur zu verwirklichendes Grundrecht, sondern auch einfachster Weg des Spracherwerbs für Kinder und Jugendliche. Bereits nach wenigen Monaten übersetzen in der Praxis die Kinder von Geflüchteten für ihre Eltern bei Behördengängen und im Alltag. Allein die Einschulung der Kinder zieht sich allerdings meistens über mehrere Monate. In der Schule angemeldet ist die größte Herausforderung die Heranführung der NeuschülerInnen an den Regelunterricht. Die Installierung und Betreuung von Seiteneinsteigerklassen, die einen Schwerpunkt auf Deutsch als Fremdsprache legen, erfordert zusätzliche Lehrkräfte und Infrastruktur. Mangelware an staatlichen Schulen. Das führt dazu, dass Geflüchtete ohne Vorbereitung in den Unterricht gesetzt werden. Eine Überforderung für die LehrerInnen, die Mitschülerinnen und sie selbst. Besorgte Eltern, die über den Qualitätsabfall der Lehre ihrer Kinder klagen, weil jetzt auf einmal Flüchtlingskinder mit in der Klasse sind, sind dadurch vorprogrammiert. Optimales Modell wäre auch hier eine Schule für alle, die kollektives Lernen und individuelle Förderung sicherstellt. Der Zugang zum Arbeitsmarkt wird Asylsuchenden erheblich erschwert. In den ersten 15 Monaten des Aufenthalts besteht eine Vorrangigkeitsprüfung. Somit kommt für Geflüchtete kein Arbeitsplatz in Frage, der nicht auch durch arbeitssuchende Deutsche oder Ausländer mit besserem Aufenthaltstitel besetzt werden kann. Das kommt, je nach Region, einem Arbeitsverbot gleich. Eine Unterstützung der Arbeitssuche durch Jobtrainings oder Ähnliches ist im Leistungsbezug des Asyl-BLGs, also des Asylbewerberleistungsgesetzes, nicht vorgesehen. Hier sind die Betroffenen auf freiwillige Angebote von Wohlfahrtsverbänden und weiteren NGOs angewiesen. Und der fünfte Komplex, Gesundheit, Sicherheit. Wer seine Heimat wegen Hunger, Armut, Verfolgung, Terror und oder Krieg verlässt, sucht vor allem eins, ein Leben in Sicherheit und Gesundheit. Beides wird Asylsuchenden systematisch vorenthalten. Allein der Aufenthalt in Deutschland schützt bei weitem nicht vor Verfolgung. Im Jahr 2015 wurden 1112 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte gezählt. Die Aufklärungsquote lag bei unter 25%. Insgesamt fanden 309 flüchtlingsfeindliche Kundgebungen im Bundesgebiet statt. Das Gefühl der Sicherheit hängt eng mit dem Bleiberecht in Deutschland zusammen. Von einem gesicherten Aufenthalt kann kaum gesprochen werden, wenn Asylverfahren sich über viele Monate ziehen und sogar die Zeit bis zur offiziellen Asylantragstellung oftmals ein halbes Jahr überschreitet. Geflüchtete, die nicht das Privileg der Anerkennung als Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention haben, sind der Willkür der kommunalen Ausländerbehörden ausgesetzt. Diese können relativ autonom über die Verlängerung und Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen und der Ausstellung von Duldungen entscheiden. Die beiden Asylpakete 2015 und 2016 brachten mehrere Verschärfungen für von Abschiebung bedrohte Menschen mit sich. So sind die Ausländerbehörden nicht verpflichtet, eine Abschiebung im Vorfeld anzukündigen. Nachtabschiebungen sind legitim und bei gesundheitlichen Bedenken wurde die Beweislast umgekehrt. Asylsuchende haben nur einen eingeschränkten Anspruch auf ärztliche Behandlung. Auch mit der Einführung der Gesundheitskarte ändert sich daran nichts. Und selbst die Verwendung dieser liegt in der Entscheidungsgewalt jeder einzelnen Kommune. So herrscht in vielen Städten weiterhin die Ausgabe von Krankenscheinen nach Bedarf vor. Diese werden ausgegeben von Mitarbeiterinnen der Sozialämter, also medizinischen Laien, die den Bedarf ermitteln. Erst nach 15 Monaten Aufenthalt in Deutschland besteht ein Anspruch auf die gesetzliche Krankenversicherung. So, nun aber zu diesem Gesetz der Bundesregierung. Am 25. Mai einigte sich die Bundesregierung auf weitere Änderungen des Asylrechts, die sie unter dem Titel Integrationsgesetz verkaufen will. Auffallend ist, dass der Begriff Integration in der Gesetzesform ausschließlich auf die Beschäftigung von Geflüchteten abzielt. Kurz gesagt, gelungene Integration wird ausschließlich anhand der ökonomischen Verwertbarkeit des jeweiligen Geflüchteten beurteilt. Das geplante Integrationsgesetz basiert auf vier zentralen Ideen. Erstens, Geflüchtete dürfen nach der Anerkennung nicht länger ihren Wohnsitz frei wählen. Zweitens, die Erteilung unbefristeter Aufenthaltserlaubnisse wird hinausgezögert. Drittens, die Aufenthaltserlaubnis wird unmittelbar an das Ausbildungs- und Beschäftigungsverhältnis gekoppelt. Und viertens, wer Mitwirkungspflichten nicht ausreichend nachkommt, wird mit Leistungskürzungen bestraft. Ich mag die vier Punkte in wenigen Sätzen kurz erläutern. Zum Ersten. Die Festschreibung des Wohnsitzes dient vordergründig der Verhinderung von migrantischen Ghettos. Die Möglichkeit, anerkannte Flüchtlinge sogar gegen ihren Willen bestimmten Kommunen zuzuweisen, entlarvt die wahre Intention der Bundesregierung. Der Aufenthaltsort Geflüchteter soll anhand potenzieller Arbeitsplätze bestimmt werden. Und zwar nicht dorthin, wo sie selbst meinen, am leichtesten Anschluss zu finden, sondern dorthin, wo die Herrschenden ihre Arbeitskraft am ehesten benötigen. Und zweitens, die Wartezeit auf die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis, also eines unbefristeten Aufenthaltstitels, wird von 3 auf 5 Jahre verlängert. Offensichtlich mag die Bundesregierung die Verfestigung des Aufenthalts so weit wie möglich auf die lange Kante schieben, um es Geflüchteten so unbequem wie möglich in Deutschland zu machen. Durch die Ausstellung einer Duldung für den gesamten Zeitraum der Ausbildung und Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis bei Beschäftigung wird der Aufenthalt vom momentanen Arbeitsverhältnis abhängig gemacht. Zum einen wird also der schnelle Verkauf der eigenen Arbeitskraft belohnt, zum anderen Gehorsam gegenüber dem Arbeitgeber aufgezwungen. Die Beendigung des Ausbildungsverhältnisses, ob nun freiwillig oder unfreiwillig, führt direkt zum Entzug der Duldung und sofortigen Abschiebungsandrohung. Wer Termine oder Meldefristen verpasst, wird unmittelbar durch die Kürzung der Sozialhilfe sanktioniert. Innenminister de Maizière erwärmte erst letzte Woche im Bundestag erneut das Mehr der Massen an Geflüchteten, die sich dem Erlernen der deutschen Sprache widersetzen würden und ausschließlich auf kriminelle Machenschaften aus seien. Die Implementierung von bis zu 100.000 Ein-Euro-Jobs für Asylsuchende soll an die Realität auf dem deutschen Arbeitsmarkt heranführen. Tatsächlich ist es bestenfalls eine unsinnige Beschäftigungsmaßnahme, schlechtestens ein enormer Druck auf den Niedriglohnsektor und eine ernsthafte Gefahr für den gesetzlichen Mindestlohn. Ich habe versucht, euch darzustellen, was die Bedürfnisse Geflüchteter in Deutschland sind und welche Steine ihnen auf dem Weg zur Verwirklichung in den Weg gelegt werden. Viele sind asylspezifisch, viele werden mit dem Gros der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland geteilt. Daher kann der Kampf um ein besseres Leben in diesem Land nur gemeinsam geführt werden. Rassistische Spaltung ist dabei stets ein Instrument der herrschenden Klasse zur Unterdrückung der Ausgebeuteten. Mit dem bald verabschiedeten Integrationsgesetz wird das Aufenthaltsrecht für Nichtdeutsche noch stärker der kapitalistischen Logik unterworfen. Dagegen gilt es, Widerstand zu entwickeln.